Mir ist wohl in dem Herrn. Es hört sich ein bisschen an wie so ein sentimentales Rührstück so aus dem 19. Jahrhundert. Aber wenn ich es recht weiß, wurde der Autor dieses Liedes schwer geprüft. Ich meine mich zu erinnern, dass er seine Frau und 4 Kinder von den USA nach Großbritannien vorausgeschickt hat mit dem Schiff und das Schiff ist untergegangen. Er hat also auf einen Schlag seine komplette Familie verloren und hat später dieses Lied gedichtet. Also so viel einfach dazu, das ist nicht einfach beim Kaffeetrinken entstanden, dieses Lied. Zeug davon, dass Christen Hoffnung haben. Und dass Hoffnung nicht davon abhängig ist, dass alles gut geht, dass das Leben glatt läuft, sondern dass jemand da ist, Gott, der auch dann Halt gibt, wenn es stürmt und wenn es schwierig ist in unserem Leben. Bei diesem Wert Hoffnung, über den wir heute sprechen, geht es aber nicht darum, dass wir Hoffnung haben. So könnte man das verstehen. Und das ist ja richtig. Und das ist ja eine elementare Botschaft, dass wir Hoffnung haben. Und wenn ich darüber heute reden würde, dann würde ich darüber sprechen, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, dass er dem Tod die Macht genommen hat und dass er damit eine ewige Hoffnung in unser Leben gepflanzt hat, die unerschütterlich ist, die auch durch den Tod nicht überwunden werden kann. Aber es geht heute Morgen bei diesem Wert Hoffnung nicht darum, dass wir Hoffnung haben. Es geht um etwas anderes. Wir lesen auf diesem Bild, das unseren Wert visualisiert. Wir leben Hoffnung. Wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit, helfen tatkräftig und erzählen von Gottes Liebe. Es geht also bei diesem Wert nicht in erster Linie darum, dass wir Hoffnung haben, sondern dass wir Hoffnung sind. Wir sind Hoffnung. Wir als Gemeinde verkörpern Hoffnung. Wir als Gemeinde strahlen Hoffnung aus. Das ist nochmal ein anderer Akzent. Und unser Wert Hoffnung ist so gemeint. Natürlich sind wir die Hoffnung, weil wir Hoffnung haben. Das bedingt sich gegenseitig. Aber der Fokus liegt darauf, dass wir als Gemeinde die Hoffnung sind für die Menschen, die ohne Hoffnung sind, die Jesus nicht kennen. Heute Morgen gab es schon ein bisschen Aufregung im Hause Schroth. Pünktlich um 9 haben wir unsere Nina, die jetzt 10 Wochen in Bereitschaftspflege bei uns war, in die Hände einer neuen Familie gegeben. Das ist sehr schmerzhaft für uns gewesen, aber trotzdem freuen wir uns natürlich unglaublich, dass die Nina jetzt eine Familie hat, die sie dauerhaft aufnimmt und wo sie es ganz arg gut haben wird, wo sie ganz viel Liebe empfangen wird. Das ist auch wieder sehr tröstlich. Ich möchte aber gar nicht über Nina sprechen, das habe ich jetzt nur so gesagt, weil wir immer wieder auch gefragt werden, wie lange ist die Nina noch bei uns, also heute Morgen haben wir sie abgegeben. Nein, ich wollte über ein anderes Pflegekind von uns sprechen, eines unserer ersten Pflegekinder. Als es mit ungefähr 2 Monaten ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hatte es schon mehrere Knochenbrüche und Schädelbruch und alles, was man so haben konnte. Und dieser Junge hatte, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bereits mit dem Leben abgeschlossen. Er hat verweigert, Nahrung aufzunehmen. Ich kann es mir nur so erklären, dass er das intuitiv gespürt hat, was soll das? Ich will nicht mehr leben, das ist eh nur grausam und brutal hier. Nahrungsaufnahme verweigert. Die Krankenschwestern haben ihn dort mit Liebe aufgepäppelt, dass er wieder angefangen hat zu trinken. Und dann kam er zu uns in die Familie. Die ersten 3 Tage war er mucksmäuschenstill. Hat keinen Piep gemacht. Null. Ist ja auch klar. Der weiß ja nicht, was ihn erwartet. Der hatte ja keine Ahnung, ob das gefährlich ist, wenn er schreit. Und so war er mucksmäuschenstill. Und wir haben ihm so viel Liebe wie irgendwie möglich gegeben, ihn überschüttet mit Zuwendung. Und nach ist er aufgetaut. Und hat dann auch sich getraut, seine Bedürfnisse anzumelden. Das war so schön, dann zu erleben, wie er angefangen hat, auch zu schreien, wenn er Hunger hatte. Das ist ein gutes Zeichen. Und das war dann einfach unglaublich schön zu erleben, wie er dann auch wieder aufgeblüht ist und so dankbar war für jede Zuwendung. Und immer, wenn man ihn angeschaut hat, hat er gestrahlt. Für diesen Jungen waren wir, und auch vorher die Krankenschwestern, für diesen Jungen waren wir die Hoffnung. Wir haben diesem Jungen nichts erzählt. Wir haben ihm keine Geschichten erzählt. Wir waren da für ihn. Wir als Personen, als Familie waren seine Hoffnung. Wir haben Hoffnung gelebt. Wir haben die Hoffnung verkörpert für ihn. Und bei diesem Wert Hoffnung geht es darum, dass wir als Gemeinschaft der Glaubenden Hoffnung verkörpern, Hoffnung leben, Hoffnung sind für die Menschen um uns herum. Natürlich hat das auch etwas zu tun mit der Message, über die wir sprechen, von der guten Nachricht von Jesus Christus. Natürlich hängt das damit zusammen, aber es geht darum, dass wir als Personen, als Gemeinschaft Hoffnung verkörpern. Hoffnung sind für die Menschen um uns herum. Bill Heibels, der Gründungspastor und immer noch Senior Pastor, ich glaube, demnächst ist die Stabübergabe, von Willow Creek, dieser Gemeinde in New York. Bill Heibels hat einmal gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Diesen Satz werde ich nicht mehr los, seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und in diesem Satz liegen 2 Zuspitzungen, 2 Herausforderungen. Die erste Herausforderung steckt in diesem Ist. Das habe ich gerade schon ein bisschen ausgeführt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Nicht die Ortsgemeinde redet von der Hoffnung. Die Ortsgemeinde hat Hoffnung, sondern die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und die 2. Zuspitzung liegt für mich in diesem Ausdruck, die Ortsgemeinde. Wenn wir sagen, die Gemeinde Jesu ist die Hoffnung der Welt, würden wir alle zustimmen. Ja, die Gemeinde Jesu weltweit und die vielen Gemeinden, die es überall gibt. Aber Heibel sagt, die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde. Wir, die Freie Evangelische Gemeinde Böblingen, ist die Hoffnung für Böblingen. Das hört sich ganz anders an. Das wird gleich nochmal ganz konkret. Das meint uns. Und Bill Heibels meint es tatsächlich so. Es geht nicht um die universale Gemeinde, die irgendwo zu allen Zeiten und so weiter. Es geht um die Ortsgemeinde. Wir, so hat es sich Jesus gedacht, wir sind die Hoffnung für die Menschen in Böblingen. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist Lesen. Wer hätte das gedacht? Aber ich lese nicht nur Bücher oder Zeitschriften, Ich lese auch unglaublich gerne in den Gesichtern meiner Mitmenschen. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich mal eine Zugfahrt habe, ich habe immer einen Stapel Bücher dabei, aber manchmal lehne ich mich so zurück und schaue mir die Menschen an. Was lese ich in den Gesichtern? Da gibt es gestresste Menschen, da gibt es geschäftige Menschen, da gibt es Menschen, die sich unglaublich wichtig nehmen oder vorkommen oder vielleicht auch wichtig sind. Da gibt es genervte Menschen, da gibt es Mütter mit Kleinkindern, da gibt es Alleinreisende, da gibt es so viel zu lesen in den Gesichtern der Menschen. Und ihr alle macht das auch. Jeden Tag lesen wir Menschen. Auch heute Morgen, als ihr hier reingekommen seid, habt ihr Menschen gelesen. Ihr habt in das Gesicht des Welcome-Teams geguckt, der euch da die Hand oder die euch da die Hand geschüttelt habt, habt geguckt, meint ihr das wirklich ernst oder authentisch oder ist es nur Routine? Ihr habt geguckt, treffe ich hier meinen Bekannten? Ist der gut drauf? Hat die gut geschlafen heute Nacht oder muss ich der besser aus dem Weg gehen? Wir lesen ständig Menschen. Und wisst ihr was? Die Menschen in Böblingen lesen Gemeinde. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, sind unglaublich gute Gemeindeleser. Manche von diesen Menschen, die Gemeinde lesen, kommen hierher und schnuppern ein bisschen und gucken sich ein bisschen um und lesen so unsere Gemeinde, wie sind die drauf, wie sind die Lieder, kann ich da mitsingen, fühle ich mich willkommen, verstehe ich die Sprache, die die sprechen, werde ich begrüßt und alles, was man so wahrnimmt, die lesen Gemeinde, indem sie hierher kommen. Aber wisst ihr, man muss eigentlich gar nicht hierher kommen, um Gemeinde zu lesen. Sondern man kann Gemeinde auch lesen dadurch, durch das, was man nicht wahrnimmt. Das ist auch eine Botschaft. Ich muss überlegen, ich muss gerade in Gedanken eine Folie überspringen. Ich glaube, es war Paul Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wir kommunizieren ständig. Auch der in einer Diskussion sagt, jetzt sage ich mal nichts. Der kommuniziert auch, der sagt auch was. Was ziemlich stark ist vielleicht sogar. Ja. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und Gemeinde kann auch nicht nicht kommunizieren. Wir kommunizieren ständig. Durch das, was wir hier tun, durch das, was man von uns in den Zeitungen liest, aber auch durch das, was man nicht liest. Durch das, was man nicht wahrnimmt. Das ist auch eine Message. Und wenn für viele Menschen in Böblingen die freie evangelische Gemeinde gar nicht vorkommt, wenn es für die freie evangelische Gemeinde Böblingen gar nicht gibt, de facto, dann ist das auch eine Botschaft. Ja? So lesen die Menschen um uns herum Gemeinde. Paulus hat das schon einmal beschrieben, vor knapp 2000 Jahren. Auch ein genialer Kommunikationswissenschaftler, Paulus. Er hat nämlich geschrieben an die Korinther im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 3. Für alle ist sichtbar, ihr seid ein Brief von Christus, ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Ihr seid ein Brief, ihr seid eine Botschaft, ihr seid eine Nachricht. Die Menschen sind Gemeindeleser, habe ich gerade gesagt. Und unsere Gemeinde ist ein Brief von Christus an die Welt. Aber was lesen die Menschen in uns? Was lesen die Menschen in uns? Strahlen wir Hoffnung aus? Lesen die Menschen Hoffnung an uns in uns? Nehmen Sie das wahr? Da ist eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die ist für uns die Hoffnung. So wie wir damals als Familie die Hoffnung waren für unseren kleinen Pflegesohn. Nochmal der Erinnerung an Paul Watzlawick. Noch ein anderes Zitat von einem bedeutenden Medienwissenschaftler, Marshall McLuhan. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihm gehört habt. Der hat einmal gesagt, das Medium ist die Botschaft. Das Medium ist die Botschaft. Nicht nur der Inhalt, das, was wir sagen, ist die Botschaft, sondern auch das, was wir sind. Das, was wir leben, das, was wir ausstrahlen. Das, was wir an nonverbaler Kommunikation bieten. Das, was wir weitergeben an Wärme oder Kälte. Das, was wir an Freundlichkeit weitergeben. Das, was wir an tatkräftiger Unterstützung weitergeben. Das alles, was wir sind, ist die Botschaft. Das Medium ist die Botschaft. Unsere Gemeinde ist die Botschaft. Unser Dasein, unsere Existenz ist schon eine Botschaft. Und darum geht es bei diesem Wert Hoffnung. Noch einmal diesen Satz von Bill Heibels: Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und Willow Creek hat einen sehr interessanten Videoclip dazu gemacht, um das so ein bisschen auszuführen. Ich finde ihn super spannend. Schaut ihn euch einfach mal an.
Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Wenn wir uns unseren Flyer Hoffnung nochmal anschauen, dann steht da drauf: Wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit. Wir helfen tatkräftig und erzählen von Gottes Liebe. So haben wir diesen Wert Hoffnung näher beschrieben. Wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit. Wir helfen tatkräftig und wir erzählen von Gottes Liebe. Das sind drei Dimensionen der Hoffnung. Das erste ist die prophetisch-politische Dimension der Hoffnung. Das zweite ist die diakonische Dimension der Hoffnung. Und das dritte ist die missionarische Dimension der Hoffnung. Drei Dimensionen der Hoffnung, die wir hier beschreiben in diesem Wert. Die prophetisch-politische Dimension, wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit. Die diakonische Dimension, wir helfen tatkräftig. Und die missionarische Dimension, wir erzählen von Gottes Liebe. Diese drei Dimensionen gehören alle zusammen. Und das ist ja auch keine Rangfolge, die wir hier erstellt haben. Die bedingen sich auch gegenseitig. Es geht nicht darum zu sagen, das eine ohne das andere oder das ist wichtiger. Alle drei Dimensionen zusammen ergeben die christliche Hoffnung, die wir sind für die Welt. Also nichts gegeneinander ausspielen, alle drei Dimensionen sind wichtig. Und dennoch bin ich ein bisschen froh, dass die prophetisch-politische Dimension da ganz oben steht. Und zwar, weil das die Dimension der Hoffnung ist, mit der wir Evangelikale am meisten Schwierigkeiten haben. Die bei uns am stärksten unterbelichtet ist, diese Dimension der Hoffnung. Wir Freikirchen, wir Evangelikale sind recht gut im missionarischen Zeugnis. Auch da haben wir noch natürlich Luft nach oben, definitiv ganz viel. Und deshalb haben wir ja auch dieses Jahr diesen Schwerpunkt auf dem missionarischen Impuls. Wir werden ja nach Ostern auch diese 42 Tage für unsere Freunde haben, wo es ganz definitiv und explizit um diese missionarische Dimension der Hoffnung geht. Dass wir Freunde gewinnen, dass wir Menschen einladen in unserer Umgebung, dass wir ihnen von der Liebe Gottes erzählen und zwar auf eine Art und Weise, wie es uns persönlich entspricht, wie wir am besten mit den Menschen connecten und in Beziehung leben. Das sind wir relativ gut. Das ist so unser traditionelles Kerngeschäft als Evangelikale. Wir sind auch relativ gut in der diakonischen Dimension. Wir haben eine Bereichsleiterin Diakonie. Wir versuchen, diesen Bereich immer stärker zu entwickeln. Und da tut sich richtig, richtig viel Gutes. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber wir haben traditionellerweise am meisten Schwierigkeiten, wir Freikirchen, ich sage mal, wir Evangelikalen, mit dieser ersten Dimension, mit der prophetisch-politischen Dimension. Über Jahrhunderte galt die Kirche als Verbündete der Machthaber. Kirche und die Mächtigen dieser Welt, das ist seit Jahrhunderten immer wieder eine unglückselige Komplizenschaft gewesen. Karl Marx hat deshalb davon gesprochen, dass Religion das Opium des Volkes ist. Lenin hat es etwas zugespitzt, noch ein bisschen stärker kirchenkritisch, noch kirchenfeindlicher. Er hat nicht gesagt, wie Karl Marx, Religion ist das Opium des Volkes, sondern das ist das Opium für das Volk. Das ist ein Unterschied. Religion als Opium des Volkes, ja gut, das ist halt das, was man so zu sich nimmt, um sich so ein bisschen abzulenken und zu betäuben. Aber Opium für das Volk, da steckt dahinter, da wird von den Kirchen absichtlich den Unterdrückten, den Sklaven und so weiter, absichtlich Opium gegeben, um sie ruhig zu stellen, um sie klein zu halten. Und maßgeblich mit da beteiligt sind die Kirchen. Die Kirchen als die, die mit den Mächtigen, mit den Gewalttätigen dieser Welt verbündet sind. Und diese Komplizenschaft war sehr, sehr über viele, viele Jahrhunderte hinweg auch sehr unglückselig. Ich frage, ist die biblische Hoffnung denn tatsächlich politisch, prophetisch zu verstehen? Da bräuchte ich jetzt eine eigene Predigt dazu. Ich will jetzt nur einen ganz kurzen Bogen spannen und daran erinnern, dass die Geschichte Israels beginnt mit der Demütigung einer politischen Weltmacht. Das ist die Geburtsstunde Israels. Mit der Demütigung der damalig unangefochtenen Weltmacht. Israel beginnt damit, dass ein Sklavenhalter seine Sklaven ziehen lassen musste. Die Uroffenbarung Gottes an Mose, an diesem brennenden Dornbusch, war die: Ich habe das Ächzen und Stöhnen der Knechte Israels im Lande Ägypten gehört. Und ich bin gekommen, um sie zu befreien. Das ist das erste Wort von Gott an Mose. Es geht um eine Befreiungsgeschichte. Es geht darum, dass Gott das Stöhnen und Ächzen der Unterdrückten hört. Und dass Mose mit dieser Botschaft zum Pharao kommt: Lass mein Volk ziehen. Und ihr wisst, wie diese Geschichte weiterging und was das für ein Kampf war, bis Israel wirklich frei war. Das ist die Geburtsstunde Israels. Eine Befreiungsgeschichte. Eine Demütigung eines Sklavenhalters. Jemand, der abgeben musste. Sklaven loslassen musste. Jürgen Moltmann, ein Tübinger Theologe des 20. Jahrhunderts, hat in den 70er, 60er Jahren ein Buch geschrieben, Theologie der Hoffnung. Und er hat darin die Gemeinde Jesu Christi als eine Exodus-Gemeinde bezeichnet. Ich finde diesen Ausdruck sehr stark. Exodus-Gemeinde. Und das meint zwei Dinge. Erstens, die Gemeinde Jesu Christi lebt nicht nach den Spielregeln dieser Welt. Die Gemeinde, die Exodus-Gemeinde, die Gemeinde der Befreiten, derer, die Gott befreit hat, lebt nicht nach den Spielregeln dieser Welt. Sondern sie haben mit den 10 Geboten eine Freiheitscharta von Gott an die Hand bekommen. Wer so lebt, wer nach diesen Geboten lebt, bewahrt sich die Freiheit. Du wirst nicht Ehe brechen. Du brauchst nicht zu stehlen. Du brauchst nicht zu gieren und zu schielen nach dem, was dein Nächster hat. Du brauchst nicht zu lügen. Du wirst es nicht. Du hast die Freiheit, einen Tag in der Woche Schabbat zu feiern, weil du befreit bist. Eine Freiheitscharta der ehemaligen Sklaven. Die Gemeinde, die Exodus-Gemeinde, lebt nicht nach den Spielregeln dieser Welt. Leute, und ich sage schon allein das, wenn wir das tun, das ist Hoffnung. Das strahlt aus. Wenn wir nicht so ticken, wie die Welt tickt, wenn wir nicht so funktionieren, wie das in der Welt funktioniert, sondern wenn wir als Befreite Gottes leben. Und vielleicht ist es mal ein Nachdenken für dich wert, wenn du mal die 10 Gebote oder überhaupt die Weisungen Gottes unter diesem Blickpunkt reflektierst. Das ist eine Freiheitscharta. Ermöglichung und Bewahrung von Freiheit durch die Gebote Gottes. Das ist der erste Aspekt. Wir ticken nicht so wie unsere Umwelt. Wir leben anders. Die Exodus-Gemeinde lebt anders als alle anderen Menschen außenrum. Aber der zweite Aspekt der Exodus-Gemeinde ist, die Exodus-Gemeinde leiht ihre Stimme und ihre Hände den Unterdrückten, den Gefolterten, den Versklavten dieser Welt. Sie kann es nicht anders. Immer wieder sagt Gott zum Volk Israel: Denkt daran, ihr wart auch Sklaven. Ihr könnt nicht so tun, als ob es keine Sklaven mehr gibt. Ihr könnt nicht so tun, als ob alles easy going ist hier in dieser Welt. Ihr habt euer Ohr, ihr habt eure Hände dort, wo Menschen unterdrückt und versklavt werden. Prophetisch, politisch leben wir Hoffnung, indem wir aufstehen gegen Ungerechtigkeit, versteht es. Aufstehen gegen Ungerechtigkeit, gegen Menschenhandel, gegen Sextourismus, gegen Sexismus, gegen Diskriminierung, gegen Fremdenfeindlichkeit und was es sonst noch an Haltungen gibt in unserer Gesellschaft, die Menschen entwürdigen, unterdrücken und versklaven. Das ist ein elementarer Teil unserer Berufung. Ich möchte euch ganz kurz als ein Beispiel, als ein historisches Beispiel von André Trocmé erzählen. Ich habe ihn leider nicht mehr hier auf die Folien gepackt und auch die Kleingruppen leider haben das noch nicht in ihrem Material. Das ist mir, ich habe die ganzen Tage noch überlegt, wen bringe ich, was bringe ich als Beispiel. Ist mir gestern Abend nochmal wieder eingefallen, diese Geschichte von André Trocmé. Und ich habe, schreibt man T-R-O-C-M-E, könnt ihr in Wikipedia nachlesen. Ich lese einen Teil einfach vor aus diesem Wikipedia-Artikel, um euch deutlich zu machen, worum es geht. Während Frankreich von Hitlers Wehrmacht besetzt war und vom Vichy-Regime regiert wurde, wirkte Pastor Trocmé mit seiner Verkündigung des Evangeliums der Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit auf das Bewusstsein einer Vielzahl von Menschen in seiner Gemeinde ein. Er war Pfarrer in Frankreich. Diese Pastoralarbeit veränderte die Lebensweise der Bewohner, denn sie erkannten im Evangelium ihre Verpflichtung, bedrohten Menschen zu helfen. So nahmen sie Flüchtlinge auf, versteckten sie oder machten sie für ihre Verfolger unauffindbar. Im Pfarrhaus des kleinen Ortes wurden die Rettungsaktionen geplant. Meistens kamen die Verfolgten zunächst in Hotels unter, von wo sie von Trocmé und anderen Pfarrern auf einzelne Bauernhöfe verteilt wurden. Die Flüchtlinge wurden bei Familien und im Pfarrhaus, in Scheunen und in Werkstätten untergebracht. Für Kinder wurde Schulunterricht organisiert. Viele Flüchtlinge wurden unter falschem Namen sogar polizeilich angemeldet, um notwendige Lebensmittelkarten zu erhalten. Das widerständige Dorf hatte selbst unter den Polizisten Sympathisanten. Die warnten sie heimlich, wenn Gefahr drohte. Dann wurden die Flüchtlinge kurzerhand im Wald versteckt. Zitat von André Trocmé: Wir wissen nicht, was Juden sind. Wir kennen nur Menschen. Das hat er der Polizei gesagt, als er dann von der Polizei verhört wurde und aufgefordert wurde, das Versteck jüdischer Flüchtlinge preiszugeben. Wir wissen nicht, was Juden sind. Wir kennen nur Menschen. Trocmés konspiratives Handeln wurde bei den Besatzern und ihren französischen Helfern ruchbar und so wurde er verhaftet. Als er mit anderen Festgenommenen im Gefängnis saß, wurde er von Widerstandskämpfern nach dem Grund seines Handelns gefragt. Weil der Glaube auf Erden wirken muss, antwortete Pfarrer Trocmé. Und er fügte hinzu, dass er nicht tatenlos auf den Himmel warten wolle. Weil die Polizei keine Beweise hatte, ließ sie den Pfarrer wieder frei. Jetzt hört und staunt, die etwa 9000 Bewohner jener Gegend leisteten auf ihre Art Widerstand gegen die nationalsozialistische Besetzung. Als der Krieg zu Ende war, hatten sie fast 5000 Flüchtlinge vor dem sicheren Tod bewahrt und ihnen geholfen, darunter etwa 3500 Deutsche, Österreicher, Niederländer und Franzosen jüdischer Abstammung. Im Jahr 1990, 19 Jahre nach dem Tode Trocmés, zeichnete die israelische Regierung die ganze Region für ihren Mut als Gerechte unter den Völkern aus. Trocmés gewaltfreier Einsatz für den Frieden lässt ihn aus der Sicht von manchen Historikern in einer Reihe mit Martin Luther King und Mahatma Gandhi stehen. Was für ein Beispiel für die politisch-prophetische Dimension der Hoffnung. Da hat eine ganze Gemeinde ein Dorf angesteckt. Diese Gemeinde, die haben nicht nur von Hoffnung geredet. Die waren Hoffnung, die haben Hoffnung gelebt. Man kann nicht kommunizieren. Das Medium ist die Botschaft. Was lesen die Menschen in uns? Sind wir ein Hoffnungsbrief für unsere Mitmenschen? Schaut euch dieses Bild nochmal an, das ich am ersten Wertesonntag gezeigt habe. Unsere Visionen, unsere Werte, das Fundament, auf dem wir stehen, das gelbe Licht, das da so rausstrahlt aus den Fenstern, das ist ein Symbol für unsere Werte. Das ist das, wie wir sein möchten und wie wir leben möchten. Das ist unsere Ausstrahlung. Das ist das, was wir sind. Und dazu gehört Hoffnung in all ihren Dimensionen, in ihren Aspekten. Was wird passieren, wenn wir Hoffnung leben? Was wird passieren? Ich habe einen Bibeltext, der hat sich so in meinem Kopf eingenistet aus dem Sacharja. Den möchte ich vorlesen zum Abschluss. So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen. Wir können hier erweitern, auch eines Christenmenschen. Sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ist das nicht unglaublich? Da werden 10 Leute, das muss man sich mal vorstellen, die Leute werden uns nachlaufen. Sagen: Halt, wir klammern uns an euch fest, wir wollen auch mit euch gehen, wir wollen dazugehören. Hey, bei euch ist Gott. Gott ist in eurer Mitte. So wie ihr lebt, das, was ihr ausstrahlt, diese Hoffnung, die euch prägt und die ihr lebt, das ist unglaublich, das brauchen wir auch. Wäre das nicht die Realisierung unserer Vision? Dass die Leute sagen: Da müssen wir hin. Freie evangelische Gemeinde, Hans-Klemm-Straße 9, nichts wie hin. Sonntagmorgens und mittwochs Hauskreis und Donnerstagabends Kleingruppe. Da müssen wir dabei sein. Das sind Hoffnungsmenschen. Das ist eine Gemeinde von Liebenden. Das sind Menschen, die sich vergeben. Das sind Menschen willkommen, die gescheitert sind. Das sind Menschen, die barmherzig miteinander umgehen, die sich das Böse nicht nachtragen, sondern sich in die Arme schließen. Das sind Menschen, das ist ein Ort, da kannst du versagen. Da kannst du deinen Müll auskippen. Da kannst du ehrlich sein. Da kannst du deine Masken fallen lassen. Da brauchst du nicht mehr heile Welt spielen. Hey, wenn wir anfangen, unsere Werte zu leben, dann könnte es sein, dass die Leute uns die Bude hier einrennen. Dass wir uns nicht mehr retten können vor Menschen. Das ist unsere Vision als Gemeinde. Und deshalb Hoffnung. Hoffnung als ein Wert, der uns prägt, dem wir nacheifern möchten, nachstreben. Und ich möchte einfach so als Anregung jetzt für das nächste Lied, das wir gleich miteinander singen werden, als Anregung für diese Woche auch geben: 1 aus 3. 1 aus 3. Wo engagiere ich mich in der kommenden Woche als Agent der Hoffnung? Wo möchte ich diese Woche Hoffnung leben? Wo fange ich an, ein Agent der Hoffnung zu sein? Und denk daran, Hoffnung beginnt immer mit einem winzig kleinen Sieg, mit einem kleinen Erfolg, mit einer winzigen Veränderung. Das macht Hoffnung. Wenn du an einer Stelle nur ein bisschen was veränderst an deinem System, wenn du es schaffst, einmal deinen inneren Schweinehund zu überwinden, wenn du einmal nicht so reagierst, wie du sonst reagierst, sondern wenn du es schaffst, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, das ist ein Sieg, das ist ein Erfolg, und der macht Hoffnung auf mehr. Hoffnung beginnt immer mit den kleinen Siegen. Wo engagiere ich mich in der kommenden Woche als Agent der Hoffnung? 1 aus 3. Such dir eins aus. Such dir eins aus. Wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit. Vielleicht gibt es ja in deiner Schulklasse oder im Büro einen Mensch, der gemobbt wird. Jemand, wenn er sich umdreht, wo man sich zugrinst oder irgendwas zutuschelt. Jemand, der immer nicht korrekt gekleidet ist oder der immer Mundgeruch hat. Und über den sich so unwahrscheinlich gut ablästern lässt. Und wo du dich vielleicht auch schon beteiligt hast am Ablästern und am Mobben. Wie wäre es, wenn du in dieser Woche einmal zu diesem Menschen gehst und sagst: Du, wie gut, dass du in unserem Team bist. Oder wenn du den anderen, die wieder dumme Grimassen schneiden oder blöde Worte sagen, wenn du sagst: Hey, lass ihn in Ruhe. Er ist ein genauso ein wertvoller Mensch wie du und ich. Wenn du dich schützend vor ihn stellst. Agent der Hoffnung. Aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, nur ein Beispiel. Oder du hilfst tatkräftig. Vielleicht gibt es jemanden in deiner Nachbarschaft oder von dem du weißt, der Unterstützung braucht. Im Garten, beim Renovieren, bei den Hausaufgaben, mit seinem abgestürzten Laptop, mit dem er nicht klarkommt. Keine Ahnung. Und du hilfst ihm. Oder vielleicht kannst du auch jemand von der Liebe Gottes erzählen. Eins aus drei. Eins musst du dir aussuchen. Ja. Such dir eins aus. Was willst du diese Woche machen? Wir singen Everyone Needs Compassion. Jeder von uns braucht diese Barmherzigkeit. Jeder von uns braucht Hoffnung. Diese Welt braucht Hoffnung, braucht Zuwendung, braucht Liebe. Lasst uns eine Gemeinde der Hoffnung sein. Die Ortsgemeinde, ihr Lieben, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ihr Lieben, die Freie Evangelische Gemeinde Böblingen ist die Hoffnung für Böblingen.